Konstantin Gropper, wenn man ihre Musik hört, hat man nicht zu Unrecht die Assoziation, wir sprechen vielleicht gleich noch drüber, dass es ganz viel auch um Film geht. Welche Filme mögen Sie?
Also ich kann die Frage verstehen. Ich glaube, dass meine Musik immer so als filmisch bezeichnet wird, nehme ich als Kompliment und ich gebe auch zu, dass Film wahrscheinlich der wichtigste Einfluss ist auf das, was ich da mache. Was muss ein Film haben? Ich glaube, er muss mich überraschen können. Er darf mir nicht zu sehr, also er darf mir nicht zu viel vorgeben. Also ich möchte mitdenken müssen. Und er muss auf eine gewisse Art auch Humor haben. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Ich will das einmal ein bisschen illustrieren. Ihre Musik hat ein bisschen mehr von Filmmusik, hat etwas sehr Filmisches, weil es sehr szenisch ist zum Teil. Wir können das sicher nach und nach noch ein bisschen mehr erzählen gleich. Aber es hat auch richtig viele Filmzitate. Dazu kommt noch eine zweite Ebene, dass es eben eine filmische Umsetzung ganz oft gibt in den Videos dabei. Fangen wir mal mit Ihrem aktuellen Album an, The Horror. Das ist erstmal eine Idee, ein Album zu machen, die jetzt nicht in dem Sinne filmisch ist, aber schon etwas hat, wo man bestimmte Szenen, wenn man das Album verfolgt, bestimmte Szenen vor Augen haben kann. Gehen Sie da so ran, wenn Sie so ein Album machen?
Auf jeden Fall. Also ich gehe da sehr visuell ran und ich gehe auch sehr assoziativ ran, weil am Schluss soll natürlich ein Album rauskommen, das Bilder auslöst. Das ist, glaube ich, immer so mein Ziel und auch meine Herangehensweise. Und ich gucke mir dann erstmal Bilder an, Filme an, lese Bücher und baue mir dann so ein Bilder- und Themenkosmos auf, aus dem ich dann schöpfen kann später.
In diesem Fall ist es ja eine große Bandbreite von, es fehlt ein bisschen Zauber, ich sag's trotzdem mal, von Angstgeschichten, also Albträumen, eigenen Ängsten, äußeren Ängsten, womöglich politisch aktuellen Angstsituationen.
Absolut. Also Angst ist das große Thema. Das ist schon mal richtig. Horror in dem Fall ist tatsächlich auch nur meine Übersetzung dieses Wortes. Es hat gar nicht so viel mit dem Horrorfilm zu tun, sondern einfach nur damit, dass ich das Wort so schön fand und schöner als das Wort Fear oder Angst oder wie man das sonst nennen kann. Und ich versuche dann auch immer, das relativ breit abzudecken. Also alle diese Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, sind da zu finden durchaus, ja. Also es ist zumindest so, dass ich versuche, Alben zu machen, die als Ganzes funktionieren. Und also nicht nur irgendwelche Zusammenstellungen von Songs sind, sondern da schon eine gewisse, naja, Dramaturgie reinzukriegen, die sich von Anfang bis Ende durchzieht. Und das kann man schon sagen, dass da so ein roter Faden, so ein innerer Zusammenhang und so ein Spannungsbogen da sein muss, ja.
Damit wir ein bisschen mehr noch darüber reden können, wollen wir ein bisschen hören von dem Album The Horror und zwar gleich das Titelstück, das wiederum natürlich The Horror heißt. NDR Info der Talk, zu Gast heute der Musiker Konstantin Gropper. Wir haben gerade gehört, das Titelstück aus Ihrem letzten Album, aus Ihrem jüngsten Album The Horror. Und ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen, es klingt wie eine Pointe, soll aber gar keine sein, ich hatte ein bisschen Respekt, um nicht zu sagen Angst, dieses Stück zu hören, genau wie viele andere auch, wo ich dachte, was erwartet mich eigentlich hier? Und das Erstaunliche ist, viele dieser Songs, man hat das auch gerade sehr schön hören können in dem Lied, haben etwas sehr Melodiöses, man geht sehr mit, man folgt dieser, aber es bleibt trotzdem immer ein Gefühl von Ungewissheit oder irgendwie einem Streifen von einer unguten Ahnung oder so etwas in der Art. Haben Sie es so gewollt? Soll das so sein?
Tatsächlich genauso habe ich es gewollt. Und das soll auch dieser Song im Speziellen, das ist der Titelsong, nochmal illustrieren, worum es mir geht auf diesem Album, nämlich gar nicht unbedingt irgendwie angsteinflößende Musik zu machen, sondern Musik, die einen, glaube ich, erstmal so ein bisschen in einer Idylle wiegt, die aber hier und da aufbricht. Also da geht es ganz viel um Fallhöhe. Eigentlich ist das ja vielleicht für mich so ein bisschen der Kern der Angst, dass man Angst hat, das zu verlieren, was man hat. Irgendwie so eine gewisse privilegierte Situation. Also darum geht es in diesem Song, dass da steht, wir sind auf unserem Haus, in unserem Haus auf dem Hügel und in sicherer Entfernung und Aussicht. Aber irgendwie werden so langsam die Mauern morsch und irgendwie bricht so langsam der Hügel zusammen. So eine Art Erdrutsch findet hier statt. Und es ist so ein bisschen die Stimmung, die ich tatsächlich einfangen will. So ein gewisses, alles ist erstmal vordergründig so ein bisschen schön und noch gut aufgehoben, aber es besteht immer hinter jeder Ecke die Gefahr, dass es auch wegbrechen kann.
Sie meinen das ja, ich habe das schon ein bisschen vorher gelesen im Vorfeld, Sie meinen es ja durchaus auch auf eine aktuelle gesellschaftliche Situation bezogen, wenn ich das richtig verstehe. Also, dass jetzt nicht das in dem Sinne wie ein politischer Kommentar, sondern eine Zustandsbeschreibung, sagen wir mal, eines Unwohlseins oder einer Situation, wo vielleicht auch sogar Angst konkret eine größere Rolle spielt als, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren. Ist das richtig?
Naja, ob das wirklich eine größere Rolle spielt als vor 10, 15 Jahren, darüber kann man streiten. Das ist definitiv aber, glaube ich, das Album, wo ich zum ersten Mal wirklich gesellschaftlich-politische Gedanken einfließen lasse. Allein aus dem Grund, weil ich dachte, jetzt zu diesem Zeitpunkt fühlt sich das einfach falsch an, das nicht zu tun. Also das ist natürlich jedem Künstler selbst überlassen. Für mich wäre es im Moment falsch gewesen, ein, sag ich mal, eskapistisches Album über irgendwas zu machen, was damit nichts zu tun hat. Und ja, leider landet man eben relativ schnell beim Thema Angst, wenn man da irgendwie so die Fühler ausstreckt und dieses Gefühl einfangen will. Und man hat so das Gefühl, dass das irgendwie die Einstellung ist, die im Moment viele Leute haben, dass ihnen irgendwas wegbricht, dass sie irgendwie sich irgendwas festhalten. Und die große Frage, die ich auch versuche auf diesem Album zu stellen, ist das überhaupt berechtigt? Ist das gerechtfertigt, dass die Leute jetzt so sehr Angst haben und aus Angst so aus meiner Sicht dumme Entscheidungen treffen und ja, Wahlen im wahrsten Sinne des Wortes?
Haben Sie eine Spur, warum die Angst im Moment gerade so ein Thema ist, warum man gerade Angst hat, davor seine Identität irgendwie preiszugeben, irgendwie was aufs Spiel gesetzt zu sehen, was man sicher geglaubt hat? Ist das irgendwie eine Reaktion auf, ich weiß nicht, Globalisierung, Digitalisierung, was auch immer? Ich weiß, es ist schwer zu fassen, aber das Gefühl ist ja, kommt ja von irgendwo her, diese Unruhe irgendwie.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat natürlich sehr viele Gründe. Ne? Also das, alles, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist sicher ein Grund dafür. Irgendwie, es wird immer schwieriger, sich zurechtzufinden. Das Problem ist eben nur, dass sehr viele Leute diese Angst für ihre Sache zu nutzen wissen. Und was ich finde, ist, die meisten Leute treffen aus Angst eben, ja, also Angst ist ein schlechter Berater, so heißt ja dieses Sprichwort, ne? Und den Eindruck habe ich auch, ne, dass bestimmte sehr bedenkliche Zustände herrschen, weil den Leuten Angst hauptsächlich eingeredet wird oder zumindest diese Angst, die berechtigte Hintergründe und Herkünfte hat, so sehr verstärkt wird, ja, dass sie sich irgendwie ja, genötigt fühlen, irgendwas Dummes zu tun.
Hätte man gar nicht so ohne weiteres jetzt von Ihnen erwartet, also Get Well Soon, Konstantin Gropper mit einer politischen Aussage. Das meine ich gar nicht irgendwie komisch von wegen, oh, jetzt macht er mal nicht mehr so Kunst, sondern er macht jetzt politisch, sondern es hat etwas, wo man sagt, okay, ich möchte gerne meinen Teil als Künstler dazu beitragen. Ist das so?
Ja, also sag mal, es ist privat erstens mal meine Art, glaube ich, damit umzugehen. So, das ist meine Ausdrucksform, mein Ventil, überhaupt mit Dingen umzugehen. Das ist mal das eine. Und ich glaube, es ist vielleicht auch meine Art, einen Beitrag dazu zu leisten. Also jetzt gar nicht so, dass ich finde, dass das irgendwie jetzt gemacht werden muss und Stellung bezogen werden muss. Aber wie gesagt, das hat sich bei mir einfach so dieses Gefühl eingeschlichen. Ich hätte mich jetzt mit diesem Album und auch jetzt in irgendwelchen Interviewsituationen nicht gut gefühlt, wenn ich über weiß Gott was hätte reden müssen, als über das, was gerade in der Welt los ist. Dafür ist es viel zu präsent und nah geworden in letzter Zeit.
Die Angst auf The Horror von Get Well Soon im neuen Album. Wir haben darüber schon gesprochen, auch über verschiedene Songs kann man das ja weiter verfolgen. Also dann ihre Entsprechung, diese Angstzustände irgendwie ein bisschen, man kann vielleicht sogar sagen, durchzudeklinieren. Mhm. Also verschiedene Zustände, verschiedene Situationen erstmal zu erschaffen und dann zu überprüfen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das viel zu verkopft?
Es klingt erstmal verkopft, ist es aber eigentlich nicht. Also erstens ist Angst ja auch eine Emotion und ich glaube auch, dass ich an die ganze Sache immer sehr emotional rangehe. Was mir so ein bisschen dabei hilft, ist tatsächlich schon so eine gewisse Recherchearbeit, also eben Bücher zu lesen und Filme zu gucken und Bilder, um wiederum selbst Bilder zu finden, weil ich, glaube ich, textlich niemand bin, der so 1:1 Tagebuchtexte schreibt oder eben konkret politische Kommentare, sondern ich versuche eben immer über Bilder einen Ausdruck dafür zu finden, was mich da bewegt. Und von daher ist es schon auch zu gewissem Maße eine theoretische Arbeit, aber letztendlich muss für mich immer auch das Ergebnis emotional funktionieren einfach. Und darüber funktioniert hoffentlich dieses Album auch, eben über diese emotionale Schiene, auch wenn man überhaupt nicht diesen Text versteht, hoffe ich, dass funktioniert trotzdem, dass sich eben dieses Gefühl einstellt.
Davon bin ich überzeugt. Also gerade wenn man die verschiedenen Facetten sich traut durchzuhören, also man hat ja durchaus Respekt ein bisschen davor, aber das macht ja auch nichts. Man muss sich da insofern auch darauf einlassen, wie vielleicht auch auf einen Film, um das Bild überzustrapazieren. Naja, wenn dann Titel heißen wie The Horror oder Nightmare Nummer 1 oder Nummer 2, das sind natürlich schon mal so Sachen, die man erstmal durchgehen muss. Und dann kommen ganz oft auch Songs dabei raus oder sind dabei rausgekommen, die eben eine, ja, ganz raffiniert gebaut sind, ganz melodiös gemacht sind, die, und das habe ich auch nachgelesen, könnte ich jetzt sagen, ich habe es auch rausgehört, weiß ich gar nicht so genau, an Filmmusik erinnern aus den 50er Jahren, an Frank Sinatra Musik, an Hitchcock Musik, passt ganz schön, weil der ja auch immer irgendwas verrutscht in einer relativ heilen Situation, also gerade in 40er, 50er Jahre Filmen, ist das ja oft eine Situation, darauf heben sie schon ab, oder?
Absolut, ja. Also das ist jetzt schon richtig erklärt, da kann ich nur noch Ja sagen. Aber ja, genau, das ist genau der Punkt, ja. Das, also auch dieses bewusste Bezug nehmen auf das, was ja oft so als Easy Listening bezeichnet wird, ist natürlich fast schon thematisch, ne? Also dass da vordergründig erstmal nichts passiert oder erstmal so ein Schönklang da ist und den zu brechen. Ich glaube, das ist so mein Stilmittel.
Herr Gropper, wir wollen ein bisschen reden über die Zeit, als Sie mit Ihrem ersten Album Furore machten und als nicht nur die Presse in Deutschland Ihnen Begriffe nachgeschrieben haben. Da kann man ja schon erstmal ein bisschen blass werden. Also German Pop Wunderkind ist so eins gewesen beispielsweise. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, noch gar nicht so viele Jahre her. Haben Sie da ein bisschen Respekt gehabt vor sich selbst oder nicht?
Also ich weiß noch, das war auf jeden Fall eine ziemlich komische Zeit. Also erstmal überhaupt damit klarzukommen, Aufmerksamkeit zu kriegen. Also ich bin jetzt kein Mensch, der besonders gerne im Mittelpunkt steht. Privat eigentlich tatsächlich auch nicht beruflich, aber
bisschen schlecht, wenn man diesen Beruf hat, oder?
Ja, ich weiß. Das ist eben genau das, womit man klarkommen muss dann. Ne? Aber das ist tatsächlich auch so, ich kenne, glaube ich, wenige Musikerfreunde von mir, die das deswegen machen. Also das ist, glaube ich, nochmal irgendwie vielleicht ein anderer Bereich des Musikmachens. Deswegen war das schon so ein bisschen schwierig, auch wenn all das natürlich sehr positiv gemeint war, hat sich das komisch angefühlt und bei mir tatsächlich konkret ausgelöst, dass ich seitdem nichts mehr lese über mich. Also das habe ich beim ersten Album noch getan und das hat sich immer so komisch, also tatsächlich körperlich komisch angefühlt und deswegen habe ich dann irgendwann, oder wurde mir auch empfohlen, einfach nichts mehr zu lesen.
Erstaunlich ist ja schon erstmal die Grundgeschichte, nämlich Sie nehmen ein Album auf, die Instrumente werden von Ihnen selbst zu Hause eingespielt, das gibt's schon mal, aber dass das dann so ein großes Echo hervorruft, nämlich auch international und in Deutschland, alle fragen sich, wer oder was ist Get Well Soon, wo kommt das her und warum ist das so, wie es ist? Das ist ja schon mal unglaublich eigentlich, oder?
Ja, natürlich. Also ich habe da zu diesem Zeitpunkt, als ich das Album gemacht habe, noch nicht mal gewusst, ob es überhaupt jemals veröffentlicht wird. So, natürlich wünscht man sich irgendwie das, aber dann, dass dann sowas irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes so explodieren kann, so vom Schlafzimmer aus, ne, wo ich das eigentlich mehr oder weniger alleine aufgenommen habe, ja, das ist schon so ein kleiner Schock. Wobei, also das natürlich, das klingt jetzt sehr negativ. Natürlich bin ich sehr dankbar, dass ich seit 10 Jahren irgendwie Musik machen kann und davon leben. Und das ist natürlich im positivsten Sinne der beste Schock, den man haben kann.
Dieser Schock hat sie ja auch zu einigen weiteren Alben, über die wir noch sprechen wollen, geführt. Und der führt sie in diesem Sommer in die Elbphilharmonie, was schon mal auch echt eine ziemlich große Sache für viele Leute ist. Das ist natürlich immer mal eine große Sache. Das heißt aber auch, also das nochmal vorweg gefragt, ihre Musik funktioniert ja nicht nur so formidabel arrangiert, instrumentiert, zusammengebastelt, sondern sie funktioniert auch auf der Bühne, sie funktioniert auch als Konzert. War das irgendwann ein Schritt zu sagen, ich bin aber der, der auf der Bühne steht, ich bin das übrigens?
Also ich glaube, es war nie wirklich eine Option zu sagen, ich spiele nicht live. Das gibt ja Künstler, die das irgendwie sich am Anfang vornehmen, zu sagen, ich bin aber ein reiner Studiokünstler. Das war, glaube ich, nie Teil des Plans, weil ich das auf andere Art natürlich schon irgendwie sehr gerne mache und ich durch meine Arrangements irgendwie auch den Vorteil habe oder der Vorteil oder Nachteil, wie man sieht, einer sehr großen Band. Das ist mir aber auch irgendwie sehr wichtig. Das sind alles Freunde und Familie, mit denen ich da irgendwie durch die Lande ziehen kann und irgendwie musizieren. Das ist dann was, das hilft mir natürlich schon sehr, dass ich das nicht alleine machen muss, weil
Ihre
das würde
Schwester zum
ich.
Beispiel, wenn ich das
Genau,
irgendwie.
ja. Und also alleine auftreten, das ist für mich tatsächlich der Horror. Also ja, das ist tatsächlich von Anfang an diese Unterscheidung. Get Well Soon ist auf Platte eigentlich ein Solo-Projekt, aber auf der Bühne kann es das nicht sein. Da ist es seit 10 Jahren auch die gleiche Band.
Das erste Album hatte auch schon eine filmische Entsprechung, natürlich das klassische Musikvideo, das aber auch schon anders aussah als viele Videos. Hat man viele Videos über die Jahre und Jahrzehnte gesehen, aber auch das war etwas, wo man dachte, da ist eine andere Bildsprache, da ist eine andere Tonsprache, eine andere Ansprache ist irgendwie auch da. Wie sind Sie auf diesen anderen Ansatz gekommen? Sind Sie das einfach?
Das ist eine gute Frage in diesem konkreten Fall. Bei diesem Video hatte ich damit nichts zu tun, lustigerweise, aber das ist rückblickend natürlich schon richtig, dass es auch schon diese filmhistorische Referenz hat. Das soll ja eben aussehen wie ein Stummfilm einfach. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das alles so bewusst abläuft. Ich glaube, ich sozusagen, was wahrscheinlich jeder Künstler macht, so ein bisschen so seine eigene Exzentrik zelebrieren. Und wenn das dann irgendwie funktioniert und dadurch eben so eine eigene Welt und Bildsprache entsteht, ist das natürlich schön. Aber
Das
das
so ist es
freut
dann
mich dann,
eben.
wenn das so ankommt. Aber ich kann darüber gar nicht so viel sagen. Das läuft ja gar nicht bewusst ab. Ich mache das, was mich jetzt persönlich interessiert. Ich kann auch gar nicht irgendwie das alles so steuern. Ich könnte jetzt nicht sagen, die Leute erwarten jetzt vom nächsten Get Well Soon Album das und dann kann ich das bedienen, sondern ich bin ja darauf angewiesen, dass ich einfach das mache, was ich jetzt denke, was richtig ist. Und wenn ich Glück habe, dann interessiert es jemanden.
Mit dieser Idee, ein Künstler zu sein, das ist einen schon ein sehr einzigartiger Punkt, finde ich. Und dazu kommt, dass sie ja Musik machen als Get Well Soon, die ich, da sag das mal ruhig, kein anderer so macht. Niemand macht solche Musik. Man weiß sofort, es muss, ihre Stimme ist sehr markant, aber auch ihre Art, Musik zu machen, ist etwas komplett Außergewöhnliches. Ist Ihnen das eigentlich klar? Niemand macht so eine orchestrale, filmische, Pop, aber auch rockige Musik. Niemand macht das, was sie machen.
Also ich sag mal, das höre ich natürlich sehr gerne. Das ist ja eins der größten Komplimente, das man kriegen kann. Ich würde das natürlich nie von mir selbst behaupten. Aber klar, letztendlich ist das schon auch ein Versuch, irgendwie was Eigenes zu machen. Und bei mir kommt noch dazu, dass ich, glaube ich, auch so ein bisschen Angst habe, mich zu wiederholen. Das heißt, mir ist es auch immer wichtig, dass die Alben sehr ihren eigenen Sound haben und eben nicht irgendwie so eindeutig zuordbar sind, aber das trotzdem auf eine Art bleiben. Also, dass man sagt, okay, das ist Get Well Soon, das klingt jetzt aber ganz anders als vorher. Das finde ich dann immer ein gutes Kompliment. Also, das Schlimmste, was man sagen könnte, ist, ah ja, okay, alles klar, klingt jetzt wie das Album vorher. Und ja, ob mir das klar ist, weiß ich nicht. Aber natürlich versucht ja jeder Künstler irgendwie eigen zu sein. Ne?
Wie machen Sie es im Konzert? Spielen Sie da dann jetzt nur von The Horror oder spielen Sie auch was von den Vorgängeralben? Oder mischen Sie das, wie Künstler vermutlich das immer irgendwie machen und denken, naja, das ist eine gute Live-Nummer oder das ist ein bisschen bekannter, das spiele ich dann auch noch, weil Sie haben ja schließlich ein Konzept, das Sie irgendwie auch verfolgen. Ich schätze mal auch beim Konzert, oder?
Das ist richtig, aber so ganz viel kann ich dazu noch gar nicht sagen. Das ist noch so ein bisschen im Werden. Nun ist es leider, oder was heißt leider, es ist ja so, dass das Album allein, also The Horror allein, noch nicht abendfüllend ist. Das heißt, da wird schon noch, auch, werden auch schon noch ältere Songs mit dazukommen. Ich sage mal, so eine schöne Situation, die wir als Skatwelsun dann auf der Bühne haben, ist, dass das in sehr vielen verschiedenen Kontexten funktioniert. Also diese Tour, die wir jetzt zu The Horror machen, ist eine Konzerthaus-Theater-Tour, also vor sitzendem Publikum irgendwie und also so einem Zuhörerpublikum. Und aus diesen 5 Alben und EPs, die es gibt, kann man daraus ein Programm machen, das da funktioniert. Wir können aber auch in Rockclubs und auf Open-Air-Festivals spielen und auch das funktioniert. Das ist eine sehr schöne Situation, die das Ganze eben so dynamisch hält, glaube ich.
Herr Gropper, Sie kommen aus Süddeutschland. Sie sind in einem musikalischen, habe ich gelesen, in einem musikalischen Elternhaus groß geworden. Was für Instrumente haben Sie spielen müssen? Haben Sie es gerne gemacht? War das?
Das war bei uns so, mit 6 durfte man sich entscheiden. Ich habe mich für Cello entschieden und habe das dann tatsächlich auch lange ganz klassisch an der Musikschule gelernt. War allerdings immer relativ faul. Ich habe nie viel geübt, deswegen war tatsächlich auch das klassische Musikstudium für mich keine Option. Ich hätte nirgends eine Aufnahmeprüfung geschafft mit dem, was ich da irgendwie gespielt habe. Ja, aber ich bin tatsächlich mit klassischer Musik aufgewachsen, also musikalisches Elternhaus, aber es lief ausschließlich klassische Musik. Und irgendwann habe ich dann natürlich schon irgendwie Pop und Rock'n'Roll entdeckt für mich im entsprechenden Alter und irgendwann das alles dann zusammengewoben, ne? So, weiß ich nicht, also mit 13, 14 dann eben viel Punk und Grunge gehört. Irgendwann später da angefangen zu produzieren, elektronische Musik zu produzieren und ja, alles zusammen ergibt dann irgendwie so dieses Klangbild, was vielleicht heute Getwell ausmacht.
Und klassischerweise Probenkeller, Haus der Jugend, so sowas, diese
Na
Sorte.
klar, alles. Ja.
Sie sind dann auf der Popakademie in Mannheim gewesen, wo schon ja viele bekannte Musikerinnen und Musiker und Bands auch gewesen sind. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das was bringt man da mit? Bringt man da erstmal einen Traum mit oder bringt man da ein paar Songs mit? Wird man da ausgewählt? Wie geht man da vor?
Naja, also es ist, man muss sich bewerben und macht eine Aufnahmeprüfung. Das ist wie an jeder Kunsthochschule so, ne? Aber also was bringt man mit? Also für mich war es so, ich habe erstmal Philosophie und Germanistik studiert und habe dann irgendwann währenddessen gemerkt, wenn ich nicht jetzt mich darauf konzentriere, dann wird Musik mein Hobby bleiben. Und eigentlich ist es aber das, was ich machen möchte im Leben. Deswegen habe ich das eine Studium abgebrochen und habe dann eben an der Popakademie angefangen. Das war für mich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese 3 Jahre, wo ich mich auf Musik konzentriere und lerne im besten Fall, wie man als Musiker klarkommen kann und was es da so für Möglichkeiten gibt. Und was kann ich sagen? Es hat funktioniert. Also tatsächlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute kein Musiker. Ich habe dort viele Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute zusammenarbeite. Glücklich zusammenarbeite und ja, also klar lernt man da auch hauptsächlich, was natürlich sehr sinnvoll ist, dass Musiker sein sehr viel mehr ist als irgendwie Gitarre spielen, sondern dass da halt sehr viel mehr dazu gehört und das hilft natürlich schon bis heute.
Ist schon so ein Rüstzeug oder sagt man im Nachhinein, ja, ist gut, aber gut, dass sowas gibt, aber.
Ja, ich weiß nicht, also wie wahrscheinlich alle Kunsthochschulen wird man sagen, es ist der eigentliche Stoff ist nicht das, was auf das es ankommt, sondern einfach schon, dass man sich auf das konzentrieren kann, was man gerne möchte und eben tatsächlich so ein Netzwerk aufbaut. Und klar hilft mir einiges, was ich da gelernt habe, heute in meinem Alltag. Einiges, vieles andere auch nicht so, aber man muss ja natürlich auch erstmal viele Sachen kennenlernen, wo man sich dagegen entscheidet, sage ich mal. Ne? Das ist ja auch, also das ist ja fast schon so ein Kalenderspruch, aber also man muss ja nicht nur sagen, ich treffe jetzt die Entscheidung für irgendwas, sondern man muss ja größtenteils Entscheidung gegen irgendwas treffen.
Das erste Album haben wir schon gesprochen, das zweite halte ich sogar in der Hand hier, Vexations, hat auch nochmal einen ganz anderen Sound und anderen Klang. Und da könnte man über viele Songs einzeln sprechen, aber da kommt mir natürlich ein Song gleich in den Sinn, der wiederum ein Filmzitat hat, nämlich, oder ein Bezug dazu, nämlich Werner Herzog Gets Shot. Das ist eine Interviewsituation, die auch ein bisschen bekannt geworden ist. Ja. Also der berühmte Filmemacher, deutsche Filmemacher, Werner Herzog wird während eines Interviews angeschossen.
Richtig, ja.
Das ist schon der Bezug irgendwie. Eine sowieso schon mal komplett groteske Situation. Mhm. Also auch für Werner Herzog, der aber, das ist das Verrückteste daran, vollkommen ungerührt ja weiter spricht.
Ja. Ja, also es wirkt auch, diese ganze Situation wirkt eben auch, wie wenn sie Werner Herzog selbst inszeniert hätte. Also ich glaube, haben bestimmt auch viele Leute erstmal vermutet. Ich glaube, es ist tatsächlich so passiert. Und es ist natürlich auch schon so ein filmschaffenden Witz, ne, dass bestimmte Sachen auch nur passieren können, wenn Werner Herzog irgendwie dabei ist. Es gab mal so einen Film, so eine Mockumentary, die hieß Incident at Loch Ness, wo die Geschichte ist, ein Filmemacher will eine Dokumentation über das Loch Ness-Monster machen und engagiert dann Werner Herzog nur aus dem Grund, weil er sagt, nur dann kann das passieren. Nur dann wird das irgendwie interessant und nur dann hat man die Chance, dass da irgendwas dabei rauskommt, irgendwas Verrücktes. Ja, und tatsächlich ist das aber auch nur wieder so ein Bild bei mir. Und vielleicht, wenn man so will, geht es in diesem Song auch um Angst, weil Werner Herzog ja jemand ist, der behauptet, er hätte keine Angst. Wofür ich behaupte, das ist nicht möglich. Aber gut, auf meinem neuen Album behaupte ich das. Damals fand ich das noch beeindruckend.
Ein zweiter Angstmacher, auch im Kino, ist Roland Emmerich, den Sie auf einem anderen Album, einem folgenden Album, direkt angesprochen haben. Und das finde ich besonders charmant. Der Song heißt Roland, I Feel You. Und am besten hören wir mal rein. They will mug you. For yourself, they will trick you. Just things hard to come by. Now this, the world's an evil machine. What you need is a ghost. But there's no friendly ghost. Das war Musik von Get Well Soon. Heute zu Gast der Musiker Konstantin Gropper. Der Kopf und die Stimme und überhaupt alles, was Get Well Soon ist, das ist Konstantin Gropper. Das war der Song Roland, I Feel You. Und erstaunlich ist ja, Herr Gropper, finde ich, für ist es auch eine Kleinigkeit, aber dass Sie ja nicht Roland oder so sagen. Sie sagen Roland, weil Roland Emmerich, wie alle wissen, ein Deutscher ist und Sie sind ein Deutscher. Und das ist schon auch natürlich bewusst gemacht, nehme ich mal an. Ne?
Ja. Ja, also was heißt, also so eine große Entscheidung war das nicht. So. Das war mir einfach so, ist doch eigentlich völlig klar. Der Mann heißt Roland Emmerich, warum soll ich Roland sagen?
Ich hätte gedacht, es hat so was Hollywood-artiges. Und es ist ja in diesem Song natürlich... ich habe die Inszenierung, die dann im Video darauf folgte, vor Augen, eine unglaubliche Ansammlung an Filmzitaten, Trashfilmen, eine Killerin im roten Abendkleid kämpft gegen außerirdische Monster. Es gibt Italo-Western-Anspielungen. Es ist voller Zitate, die ich gar nicht alle benennen könnte. Nehmen Sie darauf Einfluss oder Sie haben Freunde, die das für Sie machen?
Ja, also ich habe seit 10 Jahren jetzt einen Freund, Philipp Käsbohrer, der diese Videos produziert und größtenteils auch Regie geführt hat, mit dem ich mir meinen Größenwahn so ein bisschen teile. Das ist natürlich heutzutage sehr schön, sowas zu haben, weil die Budgets immer kleiner werden und man eben damit arbeiten muss. Aber eben, wenn es dann Leute gibt, die sich diese Chance nutzen, sich da so auszutoben, wie in diesem Fall, wo keiner erkennen würde, was wirklich dieses Budget von dem Video war und wo das gedreht wurde eigentlich, das kann man gar nicht erzählen. Das will ich auch gar nicht erzählen. Das wird wahrscheinlich das ganze Video kaputt machen.
Gut, dann frage ich besser nicht.
Wobei lustigerweise ja Roland Emmerich auch bekannt ist, dass er mit viel kleineren Budgets klarkommt als andere von diesen riesen Hollywood-Katastrophenfilmregisseuren. Ja, also das ist natürlich ein großer Luxus, den ich habe. Und das ist auch so ein bisschen das Gebiet, wo ich aufgrund dieser freundschaftlichen Vertrauensbasis so die Kontrolle abgeben kann. Also das habe ich jetzt in letzter Zeit nie bereut zu sagen, hier ist das Album, hier ist der Song, was willst du draus machen? Und das haben wir jetzt auch auf dem neuen Album wieder relativ größenwahnsinnig umgesetzt. Ich habe mir gewünscht oder gedacht, wieso soll man denn nicht mal irgendwie das Musikvideo so ein bisschen anders einsetzen. Und diesmal ist es eine Serie geworden. Also 4 Folgen, ungefähr 10 Minuten. Es liegt immer ein Song zugrunde, aber eigentlich ist das ganze Album Soundtrack von dieser Serie. Auch eher so ein größenwahnsinniges Projekt, ist aber ganz großartig geworden. Diesmal hat jemand anders Regie geführt, ein Jan Bonny, von dem ich großer Fan bin, der auch eine sehr, sehr eigene Bildsprache hat, die erstmal so gar nichts mit Get Well Soon zu tun hat, weil sie so gar nicht groß arrangiert ist, sondern sehr, sehr pur und menschlich. Und aber genau das, finde ich, macht jetzt diesen Reiz aus. Und ich bin wirklich sehr stolz auf das Projekt. Das kann ich sagen, weil ich wirklich am wenigsten Arbeit damit hatte. Das kann ich jetzt, kann man sehen auf thehorror.tv. Das sind 4 Folgen, das lohnt sich zu sehen, auf jeden Fall.
Ich habe es schon geguckt, also zumindest die Folgen, die jetzt schon veröffentlicht
Genau.
sind. Ich kann das nur bestätigen. Eine wirklich andere Umsetzung erwartet man in der Tat nicht beim Musikvideo. Ganz, ganz pur, ganz schlicht auch in dem Sinne gehalten. Verrückterweise ja ein bisschen dann auch mit einem Mehrteiler vielleicht, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, die Übersetzung von, wie es ja gerade so Mode ist, von großem Kino in großes serielles Erzählen, wie es ja auch in Fernsehen und Film und diesen Dingen gerade Mode ist. Insofern ist das vielleicht das aktuelle Abbild dessen
Total.
im
Das ist tatsächlich
Musikvideo.
eine sehr zeitgeistige Entscheidung. Das entspricht mir eigentlich auch nicht. Aber natürlich ist die Serie natürlich das Medium der Stunde, ne? Und das muss ich schon auch zugeben. Ich gucke schon auch sehr viele Serien. Auch leider viel zu wenige Filme in letzter Zeit eben, weil diese Serien ja auch ein ganz anderes Niveau haben mittlerweile. Das ist ja
Ja, und sehr
wirklich
gut gemacht sind. Also
sehr,
sehr,
ja, das
das
meine
meine
ich
ich
eben.
damit,
Das sind
ja.
diese Qualität und auch natürlich auch eine viel längere Erzählweise haben als so ein Film. Das ist ganz anders. Ich mittlerweile fast ja auf einem Niveau, ne, so.
Warum glauben Sie an ein Album, an ein Konzept, an eine Idee für ein Album, wo Leute Spotify oder ich weiß nicht was haben, um einzelne Lieder vorgeschlagen zu bekommen und das auseinanderzunehmen? Das ist dann doch sehr fast altmodisch, oder?
Ja, lustigerweise kriege ich fast immer diese Frage gestellt, obwohl
Ich
ich
dachte, ich wäre
das.
der Erste.
Nee, also ich sag mal so, ich habe die Frage auch so ein bisschen provoziert, das gebe ich zu. Also, weil ich mittlerweile das mit diesem Album und mit diesem Konzeptalbum schon fast als Kampfansage verstehe. Ich habe mich vielleicht am Anfang nur ein bisschen vor dieser Schublade gewehrt, weil ich das auch immer so ein bisschen altmodisch fand. Aber was ich sage, also die Frage ist von daher ein bisschen gerechtfertigt. Andererseits ist doch das Album schon immer noch das Medium, wie Musik veröffentlicht wird und über Alben wird berichtet, ne? Es wird jetzt nicht nur über Songs berichtet, sondern es wird über Alben berichtet und alle Künstler veröffentlichen früher oder später Alben. Trotzdem ist mir das bewusst, dass das Konsumverhalten der jungen Menschen ein anderes ist. Ja, das ist
Und das
natürlich
prangern
klar.
Sie an. Nein.
Ich prangere das nicht an, aber es ist tatsächlich, warum ich das mache, ist vielleicht schon natürlich auch eine Generationsfrage, ne? Also ich bin mit Alben aufgewachsen, also ich bin Generation CD. Ich habe früher auf Alben gespart, habe mir die dann gekauft. Die Generation nach mir, also die jetzt, weiß ich nicht, Mitte 20 sind, die kennt das gar nicht. Die haben alle noch nie eine CD gekauft. Das ist für mich völlig verrückt eigentlich. Die sind irgendwie mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Musik verfügbar ist, tatsächlich umsonst. Das ist ja zumindest etwas, was sich gerade so ein bisschen bessert wieder durch dieses Streaming, dass das zwar immer verfügbar ist, aber naja, man wieder dahin erzogen wird, zu sagen, es ist aber was wert, man wird ständig darauf hingewiesen, aber zahl doch was dafür, das ist ja immerhin schon mal was. Dennoch, ja, ist das einfach mein Sujet, wie man das in der Kunst sagen würde, ne? Das Album. Es ist einfach, mir reicht nicht ein Song, um das darzustellen. Mir geht es eben um dieses Thema und da brauche ich halt mindestens 10.
Ja, das ist Ihre Leinwand.
Ja.
Ja, verstehe ich. Wie gucken Sie denn auf die Musikszene? Sie haben das gerade schon in Teilen gesagt. Also natürlich, wie man sozusagen als Künstler oder ja, als Idee mit Leuten zusammenarbeitet, um etwas dann zu machen. Aber naja, man verdient heute Geld, das wissen Sie viel besser als ich, natürlich mit Auftritten, natürlich mit CDs, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Musikerinnen und Musikern, von Bands, die Schwierigkeiten haben, beim nächsten Album auch noch die Kohle zusammenzukriegen. Und zwar nicht, weil sie grundsätzlich irgendwie nicht gut wären und nicht kein Publikum hätten, sondern weil das Publikum nicht in dem Sinne bereit ist, ja, das zu bezahlen womöglich oder das dann ja zu refinanzieren, wenn man so will. Oder es gibt womöglich keine Plattenfirmen, die sagen, wir vertrauen euch, das nächste wird auch gut, ihr kriegt einen Vertrag für, ich weiß nicht was, so und so viel Alben, nun macht mal. Kann man das schon sagen?
Absolut. Also ich beantworte die Frage jetzt in einer Situation, wo ich noch nicht weiß, wie das neue Album läuft und lief. Aber ich blicke da jetzt auf diese 10 Jahre zurück. Also vor 10 Jahren kam das erste Album raus und bei jedem Album hat sich diese Situation komplett verändert. Jedes Mal herrscht eine neue Panik in der Musikbranche, weil es eben illegale Downloads sind. Dann war es irgendwann mal bezahlte Downloads, war das Medium, das wichtig ist. Das ist mittlerweile auch schon fast wieder hinfällig. Jetzt ist es Stream, das ändert sich jedes Mal. Zumindest was das angeht, bin ich so vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, weil es irgendwie dann doch immer funktioniert hat noch. Ich mag sein, dass ich vielleicht auch eher Kaufpublikum noch anspreche. Vielleicht habe ich da großes Glück einfach. Oder auch tatsächlich einfach eine Generation anspreche, bei der das noch eher ein bisschen irgendwie im Kopf ist. Aber naja, also so eine Zukunftsaussage kann ich nicht treffen. Aber das ist natürlich ein großer Teil der Existenzangst, die ich unter anderem auch auf diesem Album besinge als Musiker, dass man eben so einem Faktor unterworfen ist, tatsächlich einem technischen Faktor auch, ne, der so schlecht irgendwie zuzuordnbar ist. Ne? Also man hat da keinen Einfluss drauf, man ist irgendwie eben, ja, dem unterworfen, wie Musik konsumiert wird.
Und dann, wenn man dann eben nur diese 10 Jahre nimmt und dann vielleicht auf die Jahrzehnte davor guckt, ist das natürlich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums große Veränderung. Also,
große Veränderung, ja genau. Also vor 10 Jahren war die Lage auch schon schlecht. Ne? Ich bin zumindest nicht, also wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt vielleicht in den 80er Jahren angefangen hat, dann ist man noch, also ich glaube, da wird man, damit muss man mal klarkommen. Ne? Was da noch Budgets waren und Verkaufszahlen, was gibt es ja eigentlich gar nicht mehr, glaube ich. Außer vielleicht, weiß ich nicht, im Schlager, ich weiß nicht, was da so Verkaufszahlen sind, aber das ist auch wieder ein Zielpublikum, ne? Eine Zielgruppe, die dann auch wahrscheinlich wieder kauft.
Genau, auch, ne? Oder man sagt das kurioserweise auch bei Heavy Metal, dass das ganz treue Platten- und CD-Käufer sind und dadurch funktioniert das eben auch im Moment ganz gut. Dafür sind sie aber dann, also ich will jetzt gar nicht die Sorge irgendwie zu groß machen, aber ich sehe, dass sie da bewusst sich darüber sind und auch eine starke Meinung dazu haben. Dafür sind sie ja mit sehr vielen Leuten auch unterwegs, die natürlich auch an ihnen irgendwie hängen. Macht ihnen das irgendwie zu schaffen oder ist das etwas, wo sie sagen, okay, damit trete ich auch an, also mit meiner großen Band eben, mit der ich live auf Tour bin?
Ja, also das macht mir natürlich schon zu schaffen. Das ist auch natürlich ökonomisch so ein bisschen bescheuert, was ich mache, das ist mir schon klar, aber trotzdem glaube ich halt, ja, das ist so auch vielleicht so ein bisschen so eine Kampfansage. Ist es jetzt, muss ich jetzt mich da künstlerisch kompromittieren, nur weil ich irgendwie Angst davor habe? Das entscheide ich dann noch. Keine Ahnung, ob ich jetzt nach der Tour, wie viel ich da noch draufzahlen muss. Aber ich hoffe mal, das lässt sich einigermaßen vorher so kalkulieren, dass es nicht völlig verrückt ist. Aber ja, nun klar. Also das ist nicht meine Aufgabe, Gott sei Dank. Ich sage so, ich möchte das machen und ich nehme mal an, es würden Leute in meinem Umfeld sagen, das ist nicht möglich. Und dann wäre das halt so, da müsste ich mir das
kein
anders überlegen. Das ist aber bisher nicht passiert und jetzt ist es so.
Konstantin Gropper zu Gast bei NDR Info, der Talk. Wir hören noch einmal Musik aus dem neuen Album von Get Well Soon. Und zwar den Song, das Album heißt The Horror, wir hatten das schon gesagt. Der Song heißt Nightmare Number 2, Dinner at Karin Hall. Und gleich reden wir am besten noch ein bisschen drüber.
Okay. His model rain.
Das war Musik von Get Well Soon vom Album The Horror. Konstantin Gropper ist bei NDR Info der Talk zu Gast. Das war der Song Nightmare Number 2, Dinner at Karin Hall. Schon der Titel erzählt, ich will gar nicht sagen eine halbe Geschichte, aber macht schon mal so ein Bild auf. Was wird da erzählt, Herr Gropper?
Also der Song basiert tatsächlich auf einem Albtraum, den ich hatte. Karin Hall ist ja das Jagdschloss oder war das Jagdschloss von Hermann Göring in der Schorfheide bei Berlin. Und ich habe tatsächlich geträumt, dass ich zum Abendessen eingeladen wurde von Hermann Göring und er mich da rumgeführt hat. Da hat er ja seine persönliche Raubkunstkollektion gehortet und hat da ständig dran rumgebaut. Also so ein megalomanisches, weiß ich was, Schloss. Da war ja auch ein Museumstrakt geplant. Das ganze Ding war aber eigentlich ursprünglich auch so ein bisschen als Mausoleum für seine erste Frau gedacht. Deswegen heißt es auch Karin Hall. Ein sehr spektakulärer Traum, auf sowas kommt man ja natürlich nicht, ne? Aber das ist ein Geschenk, würde ich sagen, ein Inspirationsgeschenk. Und ich habe es halt eben auch versucht zu erklären, wie das dazu kam, zu diesem Traum. Das war ein bisschen offensichtlich, weil ich wirklich mich mit Göring beschäftigt habe, da ja leider aus gegebenem Anlass Dokumentationen über den Nationalsozialismus sehr hoch im Kurs sind. Ne? Also das wird einem ja ständig überall empfohlen. Das liegt natürlich an dem überall wieder sehr aufkeimenden Totalitarismus. Und was mich halt daran interessiert, ist an diesem, also weil Göring ja einer der exzentrischsten Figuren war aus dieser Zeit, ist die Frage, was passiert mit Menschen, wenn die grenzenlose Macht haben? Was macht das aus dem Charakter? Also, und das auch im Zusammenhang mit der Frage, dass die USA ja seit, glaube ich, den 30er Jahren per Ferndiagnose Psychogramme von allen führenden Persönlichkeiten der Welt erstellt. Ne? Das ist irgendwie das CIA macht das, um dann zu sehen, was könnte passieren, wenn die an die Macht kommen. Und jetzt haben sie natürlich selbst jemanden an der Macht, wo die Psychologen per Ferndiagnose ihre größte Freude haben. Auch die Hobbypsychologen wie ich. Aber das ist ja ein Lehrbuchbeispiel an sämtlichen psychologischen Erkrankungen.
Dieser Song kommt auch, wie viele dieses Albums, nicht so daher, wie man denken würde, wenn man den Titel liest. Nämlich nicht als ein reiner Albtraum, sondern etwas, was auch einen erstmal in so eine Sicherheit wiegt, in eine Melodie einwickelt. Sie singen das zusammen mit Sam Vance Law, der ja auch in aller Munde gerade ist. Mhm. Das wirkt auch sehr heiter dabei. Wie ist es, wenn man das aufnimmt? Muss man diese Spannung halten oder ist es erstmal die Arbeit, die man eben macht?
Naja, also erstens ist das ja ein seit langem so ein Stilmittel von mir, eben genau diese, ich sag mal, Textbildschere, so will man das nennen, nämlich auf so eine Art so ein Thema zu besingen, das finde ich, ist vielleicht auch so ein bisschen mein Humor. Andererseits geht es natürlich auch darauf zurück, dass der Traum an sich überhaupt nichts Beängstigendes hatte. Ne? Also wenn das Interessante daran ist, es war ein im Prinzip schöner Abend, wenn man das so will, ne? Wenn man nicht wüsste, wer diese Person ist. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen versucht, da darzustellen.
Ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich möchte das nochmal betonen. Es ist nicht nur unterhaltsam, dass ihre Musik, sondern, oder dieses letzte Album, und auch die Alben davor übrigens, weil die Musik einem irgendwie gut tut, einen irgendwie mitnimmt durch diese Reise, sondern weil sie auch sehr witzig ist. Es ist sehr witzig, es hat einen gewissen abgründigen Humor, aber es hat Humor. Man würde ja denken, ja gut, dann nennt jemand sein Album The Horror, was kann ich erwarten? Aber es ist sehr, sehr lustig. Es ist schon auch so, es bleibt Unterhaltungsmusik. Kommen Sie damit zurecht mit der Beschreibung oder ist das irgendwie respektlos?
Nee, also mir ist es eher, also ich finde es eher schlecht, wenn die Leute diesen Humor eben nicht erkennen, so, weil das mir wirklich sehr wichtig ist, eigentlich immer. Also auch wenn ich Filme, wie eingangs gesagt, sehe, die so gar keine irgendwie ironische und humoristische Ebene haben, dann ist das irgendwie, dann fehlt mir da immer irgendwas. Das ist aber gerade bei schweren Themen natürlich auch immer so ein bisschen so ein Schutzmechanismus oder eine Art, damit klarzukommen, aber ich glaube, solche Sachen lassen sich so ganz ohne Humor schlecht darstellen. Ich weiß nicht, ob ich das von Thomas Bernhard habe oder ich weiß nicht von wem, aber ich glaube, ist einfach meine Herangehensweise.
Konstantin Gropper bei NDR Info, der Talk zu Gast. Herr Gropper, Sie sind zusammen auf der Bühne gewesen mit Michael Wolny, der, wenn man von ein bisschen weiter weg guckt, anscheinend das komplette, nein, scheinbar genau das Gegenteil von dem macht, was sie machen, nämlich auf der Bühne seine Antennen auf Empfang stellen und dann Musik machen mit seinen Musikerkollegen. Sie scheinen sich vorher gar nicht strenge Gedanken zu machen, aber auch alle Antennen auf Empfang zu schalten, aber dann eben daraus Songs und Konzepte, Ideen zu machen und ein Album, einen Song zu schreiben, eine Klanglandschaft, vielleicht eine Serie an Musiktiteln. Wie hat das zusammengepasst?
Das ist tatsächlich auch von nahem betrachtet genauso. Also genau dieser Gegensatz ist, glaube ich, das, wovon dieses Projekt lebt. Also was ich tatsächlich musikalisch gar nicht kann, ist spontan arbeiten und improvisieren. Und ich habe Michael kennengelernt und wir haben einfach festgestellt, wir haben einen sehr ähnlichen Musikgeschmack, einen sehr ähnlichen Filmgeschmack. Tatsächlich ging es auch sehr viel über Filme, diese Freundschaft, sage ich mal. Und ich glaube, mich reizen immer so Sachen, die mich so komplett rausreißen vielleicht aus meiner Komfortzone. Also ich habe das dann vorgeschlagen und er fand das auch direkt super, aber ich glaube, genau diese Spannung macht das aus. Also wir haben vorher dann eben festgelegt, das sind die Songs. Ich habe die dann vorbereitet, habe mir ausgedacht, das und das kann ich machen, so wirklich und auch schon einstudiert und geübt. Und ja, Michael kommt dann und setzt sich hin und sagt so, ah ja, okay, alles klar. Und es ist ja ein Wunder, da immer zuzusehen für mich. Und ja, es ist, das lebt davon, dieses Projekt. Also wir haben jetzt, glaube ich, 6-mal aufgeführt, dass es immer nur eine kurze Probe mehr oder weniger davor gibt. Also für mich nicht. Ich übe vorher, ich bereite das vor, sonst würde ich verrückt werden. Das würde ich mich nie trauen, so auf die Bühne zu gehen. Aber ja, ich glaube, da in diesem Spannungsfeld funktioniert das eigentlich.
Welchen Film haben Sie denn zuletzt gesehen oder welche Serie haben Sie denn zuletzt gesehen? Wo wir mit Filmen angefangen haben, wollte ich versuchen, mit Filmen oder mit Serien zu enden. Was können Sie denn empfehlen? Was guckt Konstantin Gropper?
Das ist eine gute Frage.
Oder mögen Sie in der Tat, ich beziehe mich nochmal auf den Roland Emmerich-Song, mögen Sie Italo-Western beispielsweise oder haben Sie die früher gerne geguckt zum Beispiel?
Na, also ich bin nicht so ein Italo-Western-Fan, wobei ich sagen muss, der Film Once Upon a Time in the West, also Spiel mir das Lied vom Tod, ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Film für mein Leben auf eine Art, weil das also gerade, also vor allem wegen der Musik, Ennio Morricone bei mir, glaube ich, den Wunsch ausgelöst hat, Musik zu machen, machen zu wollen. Also ich tatsächlich, Filmkomponist war immer so mein Traumberuf. Und aber ansonsten bin ich, was Western, das ist ja gerade auch wieder eine große Renaissance, nicht auf dem Laufenden, muss ich sagen.
Wenn man genau hinhört, würde ich mal behaupten, man kann auch Zitate aus Morricones Songs bei ihnen wahrnehmen oder Arrangements, die irgendwie auch irgendeinen Kniff haben, den Ennio Morricone beherrscht. Aber das hat ja in der Tat etwas, wo die Musik, also wie soll ich es sagen, Filme sogar funktionieren, die nicht besonders gut erzählerisch sind, vermutlich, aber die Musik hebt es unglaublich. Das ist schon eine eigene Qualität, die diese Musik mitbringt, oder ist es nicht so?
Ja, absolut. Das ist mit Sicherheit so. Also in dem Fall von Spiel mir das Lied vom Tod ist der Film natürlich auch großartig, aber das ist schon richtig, dass Morricone wahrscheinlich im Lauf seiner Karriere auch wahrscheinlich grandiose Musik für zweitrangige Filme verbraten hat, aber das sind dann trotzdem irgendwie Hits geworden. Das ist doch großartig. Und das, was sich auch so ein bisschen natürlich wieder durchzieht bei Morricone, ist auch dieses wirklich große Melodien und alles, aber auch für teilweise sehr, sehr düstere Filme. Ich glaube, so langsam wird ein Schuh draus. Vielleicht bin ich doch gar nicht so komplex, wie ich dachte.
Vielen Dank, Herr Gropper. Ja.
Danke auch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.